Die Rolle der Bank bei einer Unternehmensnachfolge bzw. Übergabe ist eine spannende. Wir sprechen mit Bernhard Wimmer vom Raiffeisenverband Salzburg über die finanziellen Aspekte, über Sicherheiten, Haftungen und den Kapitalbedarf. Hören Sie jetzt mehr dazu.
Herzlich willkommen in der Business Lounge Salzburg. Das ist der Podcast speziell für UnternehmerInnen. In der ersten Folge der Podcast-Reihe zum Thema Unternehmensnachfolge haben wir schon einen groben Überblick über das Themengebiet bekommen. Was versteht man unter dem Begriff? Welche Optionen haben die UnternehmerInnen? Und wir haben auch ganz allgemein über die steuerlichen und rechtlichen Aspekte gehört. Und in der heutigen Podcast-Folge beleuchten wir das Thema aus der Sicht der Bank und haben dazu den Fachexperten Bernhard Wimmer vom Raiffeisenverband Salzburg zu uns eingeladen. Hallo, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir aber gleich in das Thema ein bisschen tiefer eintauchen, würden wir gern noch von Ihnen wissen, welchen Cocktail Sie gern trinken und was gibt es für Geschichte dahinter?
Cocktail ist eine lustige Frage. Im Prinzip Cocktail, je süßer, desto besser, prinzipiell einmal. Eher auf der süßen Seite. Ich bevorzuge aber eher einen süßlichen Wein als Vorspeise oftmals und trinke das, beziehungsweise einfach irgendwas, was auf der Speisekarte oben steht, was ich so noch nicht kenne und ich gerne mal ausprobieren würde.
Sehr gut. Dankeschön.
www.diebusinesslounge.at
Herr Wimmer, Sie sind Fachexperte für Geschäftskunden beim Raiffeisenverband Salzburg. Welche Aufgaben gehören da genau ins Tätigkeitsfeld?
Also vor allem jetzt um den Bereich des heutigen Themas, also Unternehmensnachfolge bzw. Übergabe, begleite ich unsere Kunden durch den gesamten Prozess, also von dem ersten Gedanken bis hin nachher bzw. über die Übergabe hinaus. Das ist die eine Seite des Unternehmenslebenszyklus und die andere Seite der Beginn beziehungsweise die Gründung, wo eben unsere Kunden bei den Gründungen und deren Strategieentwicklungen, Ideen und Go-to-Market nachher diesbezüglich unterstütze.
Also eigentlich ein sehr, sehr breites Tätigkeitsfeld.
Genau.
Wir sprechen heute vor allem über die finanzielle Seite beim Thema Unternehmensübergabe beziehungsweise Nachfolge. Wie bereitet man die Unternehmensübergabe aus Sicht der Bank am besten vor und was setzen die Banken da voraus?
Zuerst, wie bereitet man am besten vor? Also je früher, desto besser. Also eine frühzeitige Herangehensweise ist bei einer Unternehmensübergabe oder halt auch einer Nachfolgeregelung ganz essentiell. Und aus Sicht des Kunden erwarten wir eigentlich keine bestimmten Voraussetzungen, damit wir Unterstützung leisten können. Was natürlich schon sein soll oder wo es halt schwierig wird dann anzusetzen, wenn sich der Kunde mit dem Thema einfach überhaupt noch nicht auseinandergesetzt hat, beziehungsweise auch nicht bereit ist, Zeit, Ressourcen etc. in das zu investieren, um einfach eine erfolgreiche Übernahme beziehungsweise Übergabe in dem Fall noch an gewährleisten zu können. Und ja, was kann man noch diesbezüglich sagen? Es ist natürlich, jede Unternehmensübergabe ist ganz individuell. Das heißt, den Grundstein für sowas sehe ich persönlich mal bei der Bestandsaufnahme und auch der Analyse der jeweiligen Nachfolgesituation, aus der man dann eine klare Übergabestrategie dann entwickeln kann oder sich ableiten lässt. Und da sind die Ziele des aktuellen Eigentümers, die Bedürfnisse des Unternehmers und des Eigentümers und auch des Übernehmers und potenzielle Wünsche dann auch ganz, ganz, ganz wichtig.
Welche Rolle nimmt dann die Bank bei der Thematik ein und wie kann man jetzt quasi, weil Sie gesagt haben, die Wichtigkeit als Bank irgendwie für den Übernehmer oder Übergeber dann nur auch hervorheben?
Ja, also aus meiner Sicht nimmt die Bank bei der Thematik eine ganz wichtige Rolle ein, wenn nicht sogar eine immer wichtigere. Wir und ich persönlich verstehen mich da jetzt nicht nur als der Finanzdienstleister, nicht nur als die Bank, sondern als Partner des Kunden bei der Planung und bei der Umsetzung seiner erfolgreichen Unternehmensübergabe. Und wir begleiten unsere Kunden in allen Phasen des Prozesses, eben wie schon erwähnt, durch und bieten uns nicht nur unsere Expertise an, sondern auch unser umfangreiches Netzwerk Was verstehen wir denn in Netzwerk, beziehungsweise was gehört dazu? Das sind Notare, das sind Rechtsanwälte, das sind Steuerberater, unter anderem alles. Und natürlich auch potenzielle Käufer, beziehungsweise verstehen wir uns da als primärer Sparringpartner und eben der primäre Ansprechpartner für unsere Kunden. Und unser Ziel ist halt, unsere Kunden im Rahmen einer ganzheitlichen Beratung da durchzubegleiten, um da die Unterstützung für eine erfolgreiche Übergabe gewährleisten zu können.
Sie haben jetzt erwähnt, dass Sie einen Pool an vielen Partnern haben oder ein Netzwerk haben. Haben Sie auch einen Pool an Informationen für potenzielle Nachfolgemöglichkeiten oder Interessenten?
Ja, also nur mal eine kleine Zahl zu nennen. Also rund 4 von 5 Geschäftskunden oder Unternehmen aus dem Bundesland Salzburg sind Kunden in der Bankengruppe oder Raiffeisen Bankengruppe Salzburg. Mhm. Somit kann man sich natürlich vorstellen, dass das Netzwerk bei uns nicht nur groß ist, sondern dass die Wahrscheinlichkeit, da jemanden zu finden auf der Käufer- oder aus der Verkäuferseite sehr groß ist und auch, dass man natürlich immer wieder auch die Möglichkeit hat, auf einen strategischen Partner zurückzugreifen. Darüber hinaus greifen wir da auf diverse Partner zurück, eben wie zum Beispiel auch die Kernunternehmensnachfolge.
Mhm. www.diebusinesslaunch.at, die Business-Podcast-Plattform.
Und was müssen die Beteiligten auf der finanziellen Ebene berücksichtigen, wenn ein Unternehmen übergeben wird? Also sowohl für den Übergebenden, aber auch für den Übernehmenden?
Also bei der Übergabe dreht sich ja oftmals um die Bewertung. Also das ist ja das Kernstück einer Übergabe, ist die jeweilige Unternehmensbewertung. Und das heißt, auf Basis der ganzen finanziellen Umstände, der Gegebenheiten, berechnen wir einen Wert. Der dient im Rahmen der Verhandlungen als Grundlage und auch natürlich als Orientierungshilfe für den Übergeber. Abgestimmt auch auf die jeweiligen persönlichen Vorstellungen eines jeden, also Käufer und Verkäufer natürlich. Die aber dementsprechend berücksichtigen zu können, ist für uns eingangs immer ganz wichtig, oder klären wir auch ganz essentielle Fragen ab. Also da gehört zum Beispiel dazu, was sind die Motive, was sind die Ziele, oder wer kommt als potenzielle Nachfolger in Frage? Ist es familienintern, ist jemand externer? Wird das gesamte Unternehmen übergeben oder nur ein Teil davon? Das sind so grundsätzliche Fragen, die wir vorab mit dem Kunden klären. Erst dann, wenn wir das geklärt haben, dann gehen wir in die nächste Phase noch über.
Vielleicht, dass man sich das Ganze jetzt ein bisschen bildlich vorstellen kann. Angenommen, ein Kunde oder Kundin kommt zu Ihnen und möchte über Unternehmensübernahme oder Unternehmenskauf mit Ihnen sprechen. Was sind denn da die ersten Schritte, die zum Dran sind? Mhm. Oder was ist Ihr erster Schritt?
Erstens einmal, abzuklären, hat die Person oder hat das Unternehmen, das was kommt, hat das schon ein bestimmtes Unternehmen zum Kauf im Auge, beziehungsweise gibt es sogar schon Informationen, die geflossen sind, oder ist einfach nur allgemeiner Wunsch, ein Unternehmen zu kaufen. Mhm. Ist der erste Fall tragend, das heißt, hat der Kunde schon ganz ein bestimmtes Unternehmen, dann unterstützt man da bei der Analyse des zu kaufenden Unternehmens. Da gehört nicht nur die Rentabilitätsrechnung dazu oder die Bewertung des Unternehmens aus Käufersicht, sondern auch, was sind die nächsten Steps, weil, wie gesagt, normalerweise macht man das ja nicht in regelmäßigen Umständen, sondern 1, 2, 3 Mal im Leben. Und auf die angestrebte Strategie nachher abgestellt vom Käufer und auch die dazugehörigen Ausblicke stellen wir nachher eine individuelle Finanzierungsstruktur nachher auf. Für den anderen Fall, dass man es noch nicht weiß, dass man noch nichts hat, einfach nur den allgemeinen Wunsch. Dann nehmen wir die jeweiligen Wünsche und auch die Vorstellungen auf und nutzen da eben unser bereits angesprochenes Netzwerk.
Wenn man dann einen Schritt weiter ist, welche Sicherheiten verlangen Sie da mindestens als Bank? Was ist da wichtig zum Beachten?
Also vorab, also ganz klassische Mindestsicherheiten gibt es nicht. Mhm. Natürlich sind Sicherheiten notwendig, keine Frage, aber dass man sagt, okay, das muss mindestens dabei sein, das ist nicht der Fall. Zusätzlich muss man natürlich auch sagen, es darf auch ein gewisser Eigenmittelanteil auch den Käufer nicht abschrecken. Beziehungsweise muss man sich mal auch darauf anstellen, dass man sagt, okay, im Sinne der Risikoteilung etc., dass sowas dann wahrscheinlich auch verlangt werden kann. Mhm. Darüber hinaus ist bei einer klassischen Fremdkapitalfinanzierung das oberste Ziel die Rückzahlung der Verbindlichkeiten. So, wenn ich mir den Gesichtspunkt heranziehe, dann ist natürlich nachvollziehbar für den Käufer und muss auch nachvollziehbar sein, dass die Rückführungsfähigkeit gewährleistet sein muss. Je mehr Spielraum das man hat, das heißt, umso sicherer das für uns als Bank ist, umso mehr Wahrscheinlichkeit besteht da, bei den Sicherheiten dann entgegenzukommen. Das heißt, das Verhältnis zwischen Rückführungs- bzw. Rückzahlungsfähigkeit und der wertseitigen Sicherheit sollte immer gewährleistet sein. Kleiner Tipp, beziehungsweise so aus der Praxis gesprochen, meistens kann man durch Einbringung zusätzlicher werthaltiger Sicherheiten oder wenn man mehrere hat, die Kreditzinsen senken und dadurch natürlich auf Dauer richtig Geld sparen.
Ja. Und inwieweit prüft ihr dann auf Plausibilität und auf die Erfolgsaussichten?
Es gibt aus meiner Sicht zwei gute Gründe, warum wir die Plausibilität und die Erfolgsaussichten prüfen. Erstens ist passend zu unserem genossenschaftlichen Prinzip die langfristige Zusammenarbeit mit dem Kunden ein ganz wichtiges Credo für uns. Und wir wollen auch mit dem Kunden gemeinsam wachsen. Mhm. Punkt. Zweitens, solche Prüfungen, also die Plausibilität und auch die Erfolgsaussichten, das gehört für uns zum täglichen Brot dazu. Also das ist im Rahmen der Finanzierung auch ganz notwendig. Wir gleichen diese Prüfungen dann auch mit der Strategie ab vom Kunden, mit den Konzepten, was hat er, vergleichen sie auch mit der Branche, um da einfach eine gewisse Benchmark zu erzeugen, um eine Orientierungshilfe zu gewährleisten und schauen, wo können wir gemeinsam mit dem Kunden da einfach mehr Chancen und höhere Ertragsmöglichkeiten dann erheben. Und ja, das gehört in meinen Augen ganz klar zu unseren Kernaufgaben.
Damit man die Risiken mit der Finanzierung und Bonität schon von vornherein vermeiden kann, welche Empfehlungen können Sie da im Hinblick auf die Bonität von einem potenziellen Käufer geben und wie kann er agieren, um das zu verbessern?
Es ist schwierig zu sagen, aber um Risiken im Zusammenhang mit einer Finanzierung und auch der Bonität zu vermeiden, gibt es natürlich schon ein paar Möglichkeiten. Das ist auf der einen Seite einmal wichtig, dass zum Beispiel der potenzielle Käufer seine Bonität regelmäßig überprüft und auch überwacht und im Falle des Falles auch Gegenmaßnahmen einleitet. Also was verstehe ich darunter? Zum Beispiel die pünktliche Zahlung von Rechnungen, dass ich negative KSV-Einträge oder in diversen Warnlisten oder in Auskunfteien natürlich auch vermeide. Mhm. Punkt. Des Weiteren kann natürlich ein potenzieller Käufer seine Bonität durch eine solide Eigenkapitalbasis stärken. Egal ob jetzt Privatperson, der das kauft, oder Unternehmen, trifft für beide zu. In dem Fall kann er zum Beispiel Rücklagen bilden oder Finanzierung eben zusätzlich noch mit einem weiteren Eigenkapitalpartner machen. Darüber hinaus, und das betrifft jetzt nur die Unternehmer oder halt einfach ein Unternehmen, was übernimmt, ist, wenn ich das Rating eines potenziellen Käufers im Vorhinein schon probiere zu verbessern. Was kann man da machen? Da kann man zum Beispiel schauen, dass man seine Jahresabschlüsse optimiert, um da dementsprechend bessere Bonitätsbewertungen natürlich zu erreichen. Und ja, auch zu schauen, was kann ich natürlich, wie schon angesprochen, diese zusätzlichen Sicherheiten mit einbringen. Und zumindest sollte einmal der Gedanke daran oder gegeben sein, was habe ich für Sicherheiten, um der Bank nachher auch noch im Falle des Falles dann was anbieten zu können und da einfach ein Gespräch auf Augenhöhe führen zu können, um nicht großartige Zeitverluste zu haben.
Wie ist es, wenn zu Ihnen ein Nichtkunde kommt? Ist da die Ausgangslage eine andere oder welche Informationen werden dann da zusätzlich benötigt?
Unsere Kundenbeziehungen sind ganz stark von Vertrauen geprägt. Ähnlich wie es bei euch ist, wie es beim Notar, beim Rechtsanwalt etc. ist. Und die schreiben wir ja ganz groß. Und wie man es aus dem Privatleben kennt, ein Vertrauen kann ich nicht von heute auf morgen aufbauen. Das ist ein wachsender Prozess. Ja. Das ist so. Somit muss ganz klar sein am Anfang, es gibt einmal Unterschiede zwischen den Kunden und Nichtkunden. Nur aufgrund der Vertrauensbasis. Das ist aber ein Thema, wo wir schon schauen, dem Kunden oder dem potenziellen Neukunden dann auch einen Vertrauensvorschuss zu geben. Und diesen Vertrauensvorschuss bauen wir auf, beziehungsweise machen wir in dem Fall dann einfach diese Wissenslücke zwischen Informationen, die wir noch nicht haben, etc. so schnell wie möglich schließen. Das machen wir durch intensive Kundengespräche, dass fehlende oder nicht ausreichende Unterlagen einfach nachgereicht werden, etc. Und weil die Frage eben war, welche Informationen brauchen wir, wir schauen, dass man so viele wie mögliche Informationen natürlich kriegt. Das ist klar. Ganz wichtig sind Informationen über das Objekt, das Finanzierungsobjekt, das Unternehmen, das übernommen wird. Natürlich auch über den Übernehmer, wenn es ein Neukunde ist, zum Beispiel. Und natürlich auch schon, was hat er vor damit? Wie schaut die Strategie aus? Wie schauen die Chancen für die Zeit nach der Übernahme aus? Das kann ich zum Beispiel alles wunderschön in einen Businessplan verpacken.
Mhm. Welche potenziellen Haftungsübernahmen gibt es denn für ÜbernehmerInnen?
Haftungen werden im Zusammenhang mit einer Unternehmensübernahme aktuell sowohl vom Austrian Wirtschaftsservice, also vom AWS gemacht, beziehungsweise im Bereich der Hotellerie auch für Unternehmensübernahmen von der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank, also von der ÖHT. Und dort kann man zum Beispiel Haftungen für den Übernahmeprozess, Kauf etc. beantragen. Das gibt es jetzt nicht nur bei der AWS oder bei der ÖHT, sondern gibt auch immer wieder Förderprogramme vom Land oder vom Bund. Die kann man dann auch abklären. Das ist etwas, was aber ganz stark von der jeweiligen Situation, von der Branche, von auch der Region abhängig ist. Und wir holen aufgrund dessen, weil es einfach so ein Spezialthema ist, unsere Spezialisten von eigenen Förderabteilungen dazu. Die begleiten uns und den Kunden gemeinsam durch den gesamten Prozess. Welche Fördermöglichkeiten gibt's? Beantragung bis hin zur Auszahlung, beziehungsweise was man einfach separat nachher noch braucht, um das alles in Anspruch nehmen zu können und man keine Fristen.
Übersiegt dann.
Ganz genau. Genauso, wie ich es vorher erwähnt habe, der Businessplan ist bei fast allen Förderungen notwendig. Deshalb auch da der Tipp meinerseits, den dann auch zu machen, weil dann habe ich da keinen Zeitverlust mehr.
Und auch gute Übersicht über das Projekt.
Ganz genau.
Wechseln wir vielleicht jetzt zur Sicht des Zuübergebenden. Welche Möglichkeiten haben Kundinnen, mit dem erhaltenen Geld aus dem Verkauf zu agieren, und nutzen das die meisten eher als Altersvorsorge oder verwenden sie es da eher mehr zu anderen Zwecken? Und gibt es da irgendwelche guten Empfehlungen, die Sie da häufig aussprechen können?
Vorweg, also klassische Empfehlung kann ich jetzt leider keine geben. Das war zu schön, um wahr zu sein. Aber was kann man sagen? Also wenn es um die Möglichkeiten der Kunden geht, aus dem Verkauf erzielten Gelder zu nutzen, gibt es natürlich eine Vielzahl von Optionen. Was machen die meisten? Ein Großteil verwendet die tatsächlich eben als Altersvorsorge und investiert in eine langfristige und sichere Anlagestrategie. Andere entscheiden sich für sofortige Ausschüttung, nutzen diese Gelder für andere Zwecke, eben zum Beispiel einen Hauskauf, Übergabe an Kinder, Hobbys etc. Bei der Entscheidung über die Verwendung, was mache ich mit dem Geld, sollte natürlich aus meiner Sicht der Kunde dann auch externe Unterstützung einfach hinzuziehen. Also was machen wir, und ich empfehle es auch jedem unserer Kunden, da die Unterstützung unserer Kollegen aus dem Financial Planning. Was machen die? Die berücksichtigen einfach auf Basis eines, ja, wie soll man sagen, eines mehrstufigen Beratungsprozesses eine umfassende Ruhestandsplanung bzw. einen klassischen 360-Grad-Blick, nicht nur aus der Bank, sondern einfach, wo es um ganz viele andere Themen, Ruhestandsplanung, Liquiditätsplanung, Übergabe im Privaten, Nachfolgethematik, die Regelung auf der rechtlichen Seite etc. machen, weil das ist meistens den, an dem es genau scheitert, dass das danach dann auch nicht geplant wird.
Was sind denn so die häufigsten Punkte oder Handlungen, warum es zur Übergabe oder bei der Nachfolge zu Schwierigkeiten kommen kann? Eben, Sie haben schon erwähnt, der 360-Grad-Blick, was sehr, sehr wichtig ist, aber was wären da nur so Punkte, die Ihnen dazu einfallen?
Also es gibt ganz viele Punkte, wo's scheitern kann, und die häufigsten, ja, sind eigentlich deckungsgleich mit der Literatur. Das ist uns einfach, bei dem ganzen Prozess geht es um ein ganz persönliches Thema. Ein Unternehmer übergibt ein Unternehmen, das er vielleicht selber aufgebaut hat, beziehungsweise im Familienbesitz war etc. Und das kann emotional sehr belastend sein. Es ist so, wir sind alle nur Menschen. Mhm. Und da kann es natürlich auch zu Schwierigkeiten kommen, wenn der Übergeber vor allem nicht loslassen kann. Beziehungsweise wenn auch Konflikte innerhalb der Familie auftreten, beziehungsweise auch innerhalb der Parteien, da nachher einfach ins Tageslicht kommen. Und ein weiterer Punkt, und das ist vielleicht sogar einer der wichtigsten, ist der jeweilige Zeitpunkt. Das heißt, dass ich mit der Übergabe zu spät anfange. Dass ich einfach eine Erwartungshaltung habe, sage, passt ja, wie beim Auto, ich suche einen Käufer und nächste Woche ist das alles über die Bühne gebracht. Also das ist ein Irrglaube. Mhm. Das funktioniert in den seltensten Fällen und würde ja ganz klar davon abraten. Und das ist etwas, wo ich schon sage, ich bin lieber proaktiv oder agiere proaktiv, als einfach nur reagieren zu können. Und mit dem gewährleiste ich natürlich eine reibungslose Übergabe. Ein anderer Punkt ist auch, dass ich nicht wirklich Gedanken mache zur Planung, zur Strategie, wie ich das mache. Also so ein klassischer Zeitplan, bis wann soll ich das sein, beziehungsweise wer sind potenzielle Nachfolger etc. Weil es kann durchaus auch innerfamiliär beziehungsweise innerbetrieblich so einen klassischen MBO-Wichner geben. Und was auch leider Gottes oft passiert, wenn es innerbetrieblich nicht ordentlich kommuniziert wird. Weil dann kann es einfach zu Missverständnissen oder Konflikten kommen, wo es um Existenzsorgen geht. Und diese Themen, die man natürlich nachher auch da vermeiden kann. Und ganz klar, es ist wichtig und das scheitert eher an den seltenen Fällen, aber trotzdem auch immer wieder steuerliche, rechtliche und die gesamten finanziellen Aspekte, die Kern abklärt mit Spezialisten. Mhm. Und das einfach ja sicherstellen, oder das ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Übergabe da einfach wirklich für alle Beteiligten vollumfänglich zufriedenstellend sein kann.
Nur eine letzte Frage zu einem Tipp, den Sie uns vielleicht noch mitgeben können zum Schluss, wenn jemand kurz davor steht oder einfach in nächster Zeit gerne eine Unternehmensübergabe oder Unternehmensübernahme plant. Mhm. Was können Sie als Experte da den Personen mitgeben?
Mhm. Ich würde es jetzt einmal auf drei Schlagworte zusammenfassen. Das ist Zeit, Kommunikation und Strategie. Was verstehe ich darunter? So frühzeitig wie möglich damit zu beginnen, wie schon gesagt, und sich auch professionelle Unterstützung hinzuzuziehen. Mhm. Das ist so für mich ein ganz klassischer Tipp, eben dann zur Kommunikation, wie schon gesagt, offen zu kommunizieren, beziehungsweise einfach auch zu schauen, mit wem, wer kommt in Frage an all diese Themen. Und natürlich dann auch, dass die jeweiligen Partner über den gesamten Prozess, also Käufer, Verkäufer, Übernehmer, Übergeber, auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Dass man da im Austausch ist, dass man sich sagt, okay, wie kann was ablaufen, was sind die jeweiligen Vorstellungen vielleicht, vor allem wenn es innerfamiliär ist, mhm. um da einfach ja den Übergeber oder die Übergeberin nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Und eben Strategie, dass ganz klar ist, auf was läuft es aus, was sind die Ziele für die Zeit danach, was will ich anders machen, was will ich gleich lassen, um da die Sicherheit wieder auf die Mitarbeiter zum einen natürlich oder denen die Sicherheit zu geben und zum anderen natürlich auch, dass man sagt, okay, man hat einen ganz klaren Fahrplan durch den gesamten Prozess durch. Das wären so die Tipps meinerseits.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr schöner Abschlusssitz. Ich habe überlegt, wie ich das ganze Thema jetzt abschließen könnte und finde mit den drei Aspekten Zeit, Kommunikation und Strategie trifft es das ganz gut. Vielen Dank für die Zeit und fürs Gespräch.
Danke fürs Dasein.
In der nächsten Folge sprechen wir über die rechtlichen Komponenten. Hören Sie rein in weitere spannende Podcasts für UnternehmerInnen auf www.diebusinesslaunch.at, der Business-Podcast-Plattform.